Herzlich willkommen bei Wir müssen reden, dein Podcast für agile Organisationsentwicklung. Hier geht's um Agilität, Führung in komplexen Umgebungen, Teamdynamiken und vieles mehr. Schön, dass du auch diese Woche eingeschaltet hast und los geht's. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Schön, dass du diese Woche auch wieder eingeschaltet hast. Und an meiner digitalen Seite, der liebe Martin.
Hallo David, grüß dich.
Über was wollen wir heute reden, Martin? Welches Thema haben wir diese Woche?
Ja, wir werden oft gefragt, so wenn man am Startpunkt steht, so, hey, sag mal, wie macht denn ihr das? Wie fangen ihr da so eine agile Transformation im Unternehmen an? Ja, große Frage. Und ja. Vorausgeschickt schon mal gleich, ne? Es gibt da keinen durchgeplanten Plan. Ne? Also das ist komplex, wir reagieren immer auf Probleme, die es da gibt, und schauen und reagieren auf die Veränderung. Grundsätzlich gibt es natürlich schon so mal ein grobes Vorgehen und manchmal ist man auch in der Lage, dass man das einfach aufschreiben muss. Ne? Also wenn man durch irgendwelche Management-Boards sein Budget durchbekommen möchte, muss man das halt irgendwie aufschreiben, was man jetzt davor hat. Ja? Und das ist man manchmal in der Lage gezwungen, das aufzuschreiben, obwohl man weiß, dass man es nachher wieder anpasst.
Ja. Gewisse Muster scheinen sich abzubilden aus den Erfahrungen, die wir bisher gemacht haben, aber natürlich trotzdem der Disclaimer, jede Transformation ist anders und es kommt stark auf den Kontext drauf an. Nichtsdestotrotz möchten wir jetzt im ersten Schritt mal die Rahmenbedingungen klären und dann natürlich auch darauf eingehen, wie wir an sowas rangehen, in der Regel. Und dann haben wir aber auch noch eine ganze Liste an passenden Learnings für euch dabei, was wir denn aus unseren agilen Transformationen der letzten Jahre so gelernt haben und auf was wir einfach achten, wenn wir so eine agile Transformation starten. Deswegen, lasst uns doch direkt einfach mal reinstarten und einfach auch hier für den Kontext. Wir reden jetzt von einer agilen Transformation, auf jeden Fall von mehr als 100 Mitarbeitern, vielleicht sogar mehr als 200 Mitarbeiter. Also großes Unternehmen, kein kleines Startup oder so, sondern wir reden von einem Unternehmen, das schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat und ordentlich gewachsen ist und jetzt sich eben dazu entschlossen hat, sie müssten agil werden.
Ja, und dann ist meistens so die Ausgangslage, diese 100, 150 Mitarbeiter, wo so mal so soziale Kipppunkte sind, ja, wo man nicht mal jeden kennt, dann fängt es dann an zu knirschen und dann kommt man meistens mit so einer antizipierten Lösung. Ne? Also die Ausgangslage ist meistens so, dass der Kunde dann kommt und sagt, hey, ja, also wir brauchen jetzt Safe. Ja? Und dann sage ich, ja, warum braucht ihr das? Ja, also die Mode gibt es ja oft vor, ne? Die anderen machen es auch, dann mache ich das auch. Und dann ist die erste Frage, warum macht ihr das? Ja? Warum braucht ihr Safe? Und so hangeln wir uns von dieser antizipierten Lösung zu vielleicht irgendwann mal zu einem Problem hin. Und dann kommt dann so prototypisch, ja, wir müssen schneller werden. Ja, das ist, schneller ist ein Symptom. Ja, also wenn man zu langsam ist, ist das ein Symptom für organisationale Probleme. Und wenn das jetzt keine Fabrik, kein Fließband ist, sondern so komplexes soziales System, muss man da genauer hinschauen. Und dieses genauer Hinschauen bringt uns ja auf die Frage von so echten Problemen, die an die Wertschöpfung gedockt sind. Ne?
Ja, genau. Was ich auch oft höre, ist Mitarbeiterzufriedenheit. Ne? Ja, wir wollen jetzt agil werden, weil wir unsere Mitarbeiter richtig unzufrieden sind. Ja, auch hier, ne, wenn ihr den Podcast schon hört, interne Referenz, es sind bisher alles interne Referenzen gewesen, ne? Alles Symptome.
Sagen wir so, wenn man das Problem nicht kennt, ist man halt dann so ein bisschen anfällig für Rezepte. Ne? Also wenn ich Kopfweh habe und ich weiß nicht, was ich habe eigentlich und jemand kommt, ja, du hast hier Ibuprofen 800, klappt, ne? Und ich nehme die, aha, ja, es scheint zu wirken, passt, ja, wunderbar. Ja. Deshalb bin ich aber immer noch krank, ja. Also das ist ja oft das Problem, dass wenn man dann mit so einem rezeptartigen Ding kommt, wie Safe oder andere Frameworks, dass dann halt...
Das ist ein schönes Bild, was du da gerade gezeichnet hast, weil ich habe auch mal einen LinkedIn-Post, glaube ich, dazu gemacht, wo ich gemeint habe, ist der Arzt denn eigentlich noch ein Arzt, wenn er einfach das verschreibt, was der Patient haben möchte. Und lustigerweise ist es halt genauso in vielen Organisationen, dass der Kunde schon mit einer antizipierten Lösung kommt, wie du gesagt hast, und weiß, was jetzt anscheinend das Medikament für seine Krankheit ist. Und das ist ein Riesenproblem in dieser Beratungsbranche oder besser gesagt in der Dienstleistungsbranche. Und da müssen wir als Organisationsentwickler und als Agile Coaches extrem aufpassen, um eben am Anfang eine ganz, ganz klare Auftragsklärung zu machen. Da haben wir schon 100-mal drüber geredet. Aber es ist eben extrem wichtig, weil es gibt jetzt natürlich mehrere Möglichkeiten, ne? Ich kann mich jetzt auf der einen Seite dazu entscheiden, wenn ich in so einer großen Beratungshaus arbeite, dass ich das akzeptiere, dass ich weiß, dass solche Anfragen reinkommen. Dann muss ich aber klar machen, pass auf, ich spiele dieses Vorderbühnentheater mit, dieses Management-Theater, muss aber dann dem Management-Team klar machen, wir werden Zeit investieren, um das Problem klar herauszuarbeiten. Das wäre jetzt dann Teil unseres Deals. Wir können diese Agilität uns jetzt vorspielen. Ob das nachher wirklich eure Lösung ist für euer Problem, weiß ich nicht, vermutlich nicht. Ja. Oder man nimmt sich halt von Anfang an die Zeit, das ist dann die zweite Variante, und sagt, pass auf, wir arbeiten nicht so lange zusammen, bis wir nicht eine klare Auftragsklärung gemacht haben. Also im Sinne von, bevor wir jetzt hier einen langfristigen Vertrag unterschreiben, machen wir erstmal ein paar Workshops, wir führen Interviews und, um klar herauszuarbeiten, was eigentlich das Thema ist. Und dann können wir darüber unterhalten, wie wir weiter zusammenarbeiten. Das sind zwei unterschiedliche Herangehensweisen, beides kann funktionieren. Man sollte sich nur im Klaren sein, was man machen möchte.
Ja, und sagen wir so, wenn der Kunde mit Geldscheinen wedelt, ja, und er sagt, er möchte Safe einführen, ja, dann muss man vielleicht muss man einfach auch dieses Theater dann mitspielen, ja, aber kostet wahnsinnig viel Energie natürlich, im Hintergrund quasi dann das Problem eigentlich rauszukriegen. Im Vorderbühne muss man noch Safe spielen, ja, oder irgendein anderes Framework. Das heißt, es kostet Geld in dem Sinne, ne, diese Energie, es muss ein Safe-Berater eingekauft werden und. Und inhaltlich ist natürlich das ein Problem, wenn ich das in meinen Auftrag, in meinem Contract reinschreibe und das ist ein Symptom. Also wenn ich das Symptom als Auftrag akzeptiere, ja, dann ist die Frage, kann ich denn erfolgreich sein? Ja?
Genau, und das Problem, um es nochmal andersrum zu formulieren, ist eben die Vorbereitungszeit für so eine Auftragsklärung. Also bei mir ist es normalerweise so, dass ich dann irgendwie in ein, zwei Interviews mit dem Kunden, mit dem potenziellen neuen Kunden sitze. Die Zeit reicht meistens nicht, um die klare Problemstellung herauszuarbeiten, weil es mehr Zeit braucht. Das heißt, da muss man jetzt irgendwie ein Bauchgefühl für entwickeln, was denn tatsächlich die Probleme sind und was nicht. Und ich muss herausfinden, ob mein Gegenüber oder das Management-Team, mit dem ich dann halt zusammenarbeite, bereit ist, durch dieses Tal der Tränen zu gehen, ne? Dass man erstmal Zeit investiert, nicht direkt in die Lösung reinspringt, sondern dass wir die Wunden aufdecken und den Finger in die Wunde legen und gucken, was ist denn jetzt wirklich das konkrete Thema. Ja, also das muss ich herausfinden.
Ja, und dort wissen sie das ja gar nicht. Ne? Also sie geben natürlich vor, dass sie es wissen. Das wäre auch schlimm, wenn man als Geschäftsführer oder Auftraggeber gar nicht weiß, was das Problem ist. Ne? Das kann man nicht zugeben. Ne? Das ist schon klar. Kann aber durchaus sein. Ne? Aber so eine Auftragsklärung kann man ja auch andere Dinge klären. Da kann man sagen, hey, was sind denn Nicht-Ziele? Was wollen wir denn nicht erreichen? Was ist denn gesetzt? Gibt es irgendwelche Rahmenbedingungen, die wir nicht verändern können? Ne? Also ja. Solche Dinge. Was ist denn mein Radius, wo ich wirken darf? Mit wem darf ich denn überhaupt reden? Ja? Und so.
Ja, ganz
also so
wichtig,
grundlegende
ja.
Sachen kann man dann schon klären. Ne? Aber dieses eigentliche Problem, das kriegt man eigentlich erst bei den Interviews raus, wenn man mit den Mitarbeitern redet. Ne? Das ist nämlich dann der zweite Schritt, den man dann macht.
Ja, also da würde ich sagen, das ist eigentlich ein Standard bisher in jedem Auftrag, den ich hatte. Die ersten, je nach Länge und Größe des Projekts, reserviere ich da teilweise Monate, um mir erstmal ein Bild von der Situation zu machen. Nicht, weil ich jeden Tag jetzt durchgängig Interviews führe, je nachdem, wie man es organisiert, aber es ist eben wichtig, durch die gesamte Belegschaft durch von einem Entwickler, von jemandem, der in der Produktion arbeitet, von jemandem, der die Sachbearbeitung macht, über Mittelmanagement, über Topmanagement, einmal die komplette Bandbreite durch Interviews zu führen, um ein Bild davon zu bekommen, was denn eigentlich tatsächlich die Themen sind und was die verschiedenen Ebenen, sage ich jetzt einfach mal, über die Organisation denken.
Ja. Und da kann man dann so die ein oder andere Hypothese entwickeln, was denn möglicherweise das Problem ist. Ja. Also ja. Da gehe ich dann mit denen ins Gericht und sage, hey, kannst du mir noch jemanden empfehlen, mit dem ich denn reden sollte? Ja. Und dann kommt man so langsam in diese soziale Vernetzung rein, dann kommt man an diese Knotenpunkte, die kommunikativen im Unternehmen, die man, mit denen man unbedingt reden muss und sollte.
Ja.
Also das ist auf jeden Fall ein guter Ansatzpunkt dann, ja.
Genau. Der weitere Riesenvorteil von diesen Interviews ist, dass je nachdem, wie der Auftrag gestaltet ist, bin ich jetzt alleine auf diesem Projekt oder bringe ich gleich ein ganzes Team mit, kann ja beides sein. Wenn ich aber, so wie ich zum Beispiel, oft alleine auf einem Projekt unterwegs bin und eine agile Transformation führen, leiten, umsetzen soll, wie auch immer, dann brauche ich ein Change-Team, dann brauche ich Verstärkung, dann brauche ich Leute vom Kunden, die für mich Multiplikatoren sind, ne? Die, von denen ich weiß, hey, guck mal, die haben das verstanden, die sind dahinter, die haben da Energie drauf, damit ich die nutzen kann, um dieses Ding am Laufen zu halten. Weil die Vorstellung, dass, also ich zumindest, ich, also das ist alleine nicht machbar. Ne? Man braucht ein Team, die dahinter stecken, die dahinter stehen und die diese agile Transformation mit vorantreiben wollen oder eben die Energie investieren wollen, um diese Probleme zu lösen.
Ja, also das bildet sozusagen die Grundlage, David, von deiner eigenen Vernetzung in diese Firma rein und das sind deine Augen und Ohren quasi. Das heißt, du kannst in diesem Sozialgebilde nicht überall sein und auch nicht alles beobachten. Ne? Das heißt, die werden dann dir dann vielleicht sagen, hey du, das, was du da gesagt hast, das ist cool, aber da hat die D&D-Wirkung gehabt, der hat das so verstanden. Mm. Ja?
Ja, genau.
Wenn du da ein Vertrauen aufbaust, kriegst du da eine entsprechende Rückmeldung von diesen Personen dann auch. Also das heißt aber auch, du gehst da nicht rein und sagst so, jetzt ich schaue dir jetzt mal einen Tag lang über die Schulter, sag mal, ne? Sondern die musst du auf deine Seite bringen. Ja? Die müssen mit dir zusammen diese Interviews führen, müssen zusammen einen Blick auf das Unternehmen werfen. Du darfst die für dich gewinnen, dann sind es deine Augen und Ohren in dieser Firma dann.
Genau. Und da aber bitte auch nicht wieder von den sozialen Konstrukten blenden lassen. Ich will nur sagen, auch hier immer die sachliche Diskussion über die Persönlichkeit stellen. Es gibt Leute, die sind einfach einem nicht sympathisch. Wir sind halt alles nur Menschen. Aber selbst wenn mir die Person nicht sympathisch ist, habe ich den Eindruck, die sagt mir das, was ich hören muss, auch wenn es mir nicht gefällt, dann ist es trotzdem jemanden, den ich in meinem näheren Umkreis haben will, weil er oder sie mich auf meine blinden Flecken aufmerksam macht. Also jetzt nicht nur die Leute hören, die in der gleichen Bubble das Gleiche erzählen, was du sowieso schon weißt, sondern möglichst divers Leute holen oder mit ihnen reden, die dir halt auch das sagen, was du eigentlich nicht hören willst.
Ja, das ist das Gemeine dann, wenn man dann schon so eine Idee hat, an was das liegen könnte. Ne? Also man hat ja schon so ein Gefühl vielleicht, ne? Und dann verliebt man sich in seinen Gedanken dann und dann hört man nur Leute, die einem das auch wieder erzählen und das Gespräch kann man ja dann dahin leiten, dass es dann, genau so ist es ja. Aber ja, auch mal dahin hören, wo es vielleicht sagt, da habe ich jetzt noch nicht genau hingeschaut oder irgendwie verstehe ich das noch nicht ganz. Und wenn ihr so ein Gefühl habt, dann ist das der richtige Einstiegspunkt, dahin zu schauen, wo ihr es nicht verstanden habt. Genau, weil das ist ja der Sinn der Sache.
Ja, genau. Gut, also grob von den Rahmenbedingungen. Also wir werden geholt als extern, meistens aus einem Beratungshaus. Wir haben eine große Firma mit über 200 Mitarbeitern, die jetzt eben eine agile Transformation machen wollen. Und das Wichtigste ist eben Auftragsklärung, entweder vorab oder eben also zum Start des Auftrags und dann natürlich Interviews führen, um sich ein Bild zu machen, um soziale Dichte im Unternehmen herzustellen, wie wir sagen. Und der dritte Teil, würde ich dann sagen, ist für mich zumindest offen sein, ne? Einen großen Werkzeugkasten haben und dann situativ auf verschiedene Situationen reagieren können. Also ich zumindest bin kein Verfechter davon, dann eben sowas dogmatisch wie Safe oder irgendwas einfach durch die Organisation zu prügeln, wenn es keinen Sinn macht, sondern da brauche ich halt einen methodisch breiten Koffer, um auf verschiedene Situationen reagieren zu können. Und hier wird es jetzt fuzzy. Ne? Also hier gibt es jetzt kein Rezept mehr, wie was, wo, in welcher agilen Transformation zu tun ist.
Ja, also die Muster sind dann wirklich vielfältig. Es kommt auch so ein Problem drauf an. Ne? Und also nur um die Bandbreite mal zu sagen. Ne? Also keine Ahnung, stehen kurz vorm Go Live und müssen jetzt irgendwie liefern oder sowas. Dann ist die Intervention dann Ratz rein, Scrum Master reingesetzt, Kanban-System installiert und Action. Ja, so.
Ja.
Und das ist fast schon Steuerung, was wir dann da tun. Ja. Und wenn die ein anderes Problem haben, sagen, ja, wir haben jetzt hier irgendwie, wir kriegen keine Innovation mehr auf die Straße, dann müssen wir ganz andere Interventionen starten. Ja? Also was dann passiert, hängt stark vom Problem ab und geht dann wirklich in die Breite und je nachdem, was halt ist.
Ja, genau. Das ist ein guter Punkt. Jetzt hast du mich noch auf eine andere Idee gebracht, nämlich auch wir haben natürlich Hausaufgaben zu tun, nicht nur der Kunde im Sinne der Auftragsklärung, sondern auch wir können vorab, ich mache das total gerne, ich kann mir vorher ein Bild machen von der Organisation. Ne? Also ich probiere über Fragen und über den Auftritt, den die Organisation nach außen hin hat und in welchem Bereich, in welchem Markt sie agiert, herauszufinden, was denn die Probleme sein können. Du hast vorhin gesagt, ne, welche Hypothesen bringen wir mit? Aber da möchte ich noch einfach nochmal drauf eingehen, dass es wichtig ist, dass wir uns vorab Vorurteile bilden tatsächlich, was denn die Themen sind und die nehme ich mit in die Interviews.
Ja, definitiv. Also sowas hilft immer, ja. Also das Erste, was ich mache, ich schaue mal, wo sitzen die? Wie würde ich da hinfliegen? Ja? Also wie komme ich da hin? Ja? Dann sehe ich, die sitzen eigentlich voll am Land. Die sitzen zwischen irgendwie genau in der Mitte zwischen München und Salzburg. Ja? Okay, wie kommt man da hin? Das hat eine Wirkung auf die Menschen, die da arbeiten. Also weil ihre Kunden kommen da auch genauso blöd hin. Ja? Also das hat alles eine Relevanz für den Eindruck, den ihr für das Unternehmen dann euch entwickelt. Und natürlich schaut ihr euch die Kennzahlen an. Wenn es ein öffentliches Unternehmen ist, im Sinne von einer AG, dann schaut ihr euch die letzten Quartalsberichte an. Ihr durchforstet die
Presse. Produzierendes Gewerbe, kein produzierendes Gewerbe.
Ganz genau, macht vielleicht ein Business Model Canvas, wo ihr mal das grob für euch mal aufwerft, was ihr wisst. Ja. Also diese Vorbereitung, das ist halt das gute Handwerkszeug, was man eigentlich immer parat hat. Ihr lernt die Namen von den Geschäftsführern aus, richtig zu sprechen. Probiert irgendwelche familiären Sachen rauszukriegen. Ist da wer mit wem verbandelt, verheiratet? Ja.
Genau, politisch geprägt, nicht politisch geprägt. Was auch immer, ne? Öffentlicher Hand oder an dem Aktienmarkt dotiert oder einfach ein Familienunternehmen, whatever. Das hat natürlich alles eine Auswirkung, wie dieses Unternehmen tickt.
Ja, und kauft das Produkt, wenn es geht, ne? Also keine Ahnung, wenn das jetzt irgendwie eine Bäckerei ist oder so, dann geht mal in den Laden und kauft da mal ein Brötchen, ne? Dass ihr das mal vom Look and Feel irgendwie mal hinkriegt, ja.
Ja, genau. Gut, Martin, dann lass uns doch mal auf die Learnings überspringen. Was haben wir denn in unseren agilen Transformationen die letzten Jahre so gelernt? Und als passenden Übergang kann ich ja direkt mal anfangen mit dem Punkt Supervision. Ich bin, wie gesagt, oft alleine auf Projekten unterwegs und die Riesengefahr ist, dass ich in das System, in die Kultur reingezogen werde beim Kunden. Das ist ganz normal. Das heißt aber auch, dass ich blind werde. Also der Riesenvorteil, den ich am Anfang habe, ist, dass ich natürlich von externen anders auf die Organisation schaue als die Leute, die selber drin arbeiten. Je länger ich bei dem Kunden unterwegs bin, desto blinder werde ich gegenüber den eigenen Problemen. Ne? Deswegen ist es wichtig, dieses soziale Netzwerk zu haben, aber auch nach außen hin, wie wir beide, Martin, das machen, dass wir uns regelmäßig austauschen und uns halt Feedback geben und einfach eine externe Einschätzung bekommen, ob man noch auf dem Weg ist oder nicht, um die eigenen blinden Flecken aufzudecken. Also Supervision, Supervision, Supervision.
Ja, und das ist nicht aufwendig, ne? Also braucht ihr keinen Tag Workshop machen. Das geht in 1-2 Stunden. Trefft euch virtuell oder in echt und malt es mal auf, was jetzt da gerade läuft im Projekt. Erklärt es dem anderen. Der wird Nachfragen stellen. Da werdet ihr von alleine auf Dinge draufkommen. Ich sage, hoppla, das hab ich noch nicht gedacht. Ja? So, oh, das entwickelt sich aber irgendwie blöd gerade oder sehr gut. Also dieses externe Sicht, die braucht ihr. Die hilft euch immer. Ja? Und die könntet ihr im wechselseitigen Tausch anbieten insofern. Profitieren beide davon.
Ja, genau.
Und wir haben ja keine Zeit. Ne? Also im Gegenteil, also genau das braucht man. Ne? Also Dinge dauern irre lange. Ja? Also um irgendwelche Prozessmuster zu verändern oder halt irgendwie was zu tun. Also das Sozialsystem möchte natürlich immer in stabilen Zustand bleiben. Ne? Also man mag sich ja eigentlich nicht bewegen sozusagen. Ja? Und das braucht Zeit. Das braucht Zeit, um zu wirken, das braucht Zeit, um zu analysieren und es dauert immer länger, als das man denkt.
Ja, absolut, genau. Und das aber auch transparent machen, das habe ich zum Beispiel oft vergessen. Von Anfang an zu sagen, dass es Zeit braucht, von Anfang an auch klar machen, dass es Phasen der Instabilität und der Unsicherheit gibt und dass das ganz normal ist, dass es Teil dieses Prozessmusterwechsels ist, wie es Professor Kruse ja beschreibt, einfach um die Leute vorzuwarnen, was sozusagen kommt, ne? Dass sie nicht blind unterwegs sind. Das ist total wichtig, um auch schon einfach mal Vertrauen aufzubauen, dass sie merken, ah gut, da weiß jemand, was er tut, das hat er schon irgendwie ein paar Mal gemacht.
Dann auch ein Learning, was ich in leidvoller Erfahrung schon selbst mehrfach erlebt habe, das ist, Kommunikation lässt sich nicht steuern. Ja? Also wenn ihr jetzt irgendeine E-Mail schreibt an die Mitarbeiter oder eine Videobotschaft aufnehmt oder in der Q&A oder auf der Betriebsversammlung sprecht oder so und irgendwie natürlich eine Interventionsidee verfolgt oder sagt, hey, jetzt wollen wir das machen und ihr werbt für irgendwas und so. Ihr könnt es perfekt formulieren. Ihr könnt es perfekt schreiben aus eurer Sicht. Ihr könnt euch Feedback einholen und an diesem Text feilen. Es wird aber immer sein, dass das irgendeiner missversteht. Also nicht so, wie ihr es gemeint habt. Ne? Ja. Und diese Kommunikation, die tut sich dann auch verselbstständigen gerne mal, ne? Und dann passieren komische Dinge. Und der Glaube, dass wenn ich nur die Kommunikation perfekt genug mache, dass sie dann richtig wird, diesen Glauben, den kann man ablegen. Ne? Das muss man akzeptieren, dass das nicht so ist.
Ja, da passt ja noch sehr gut dazu, dass egal wie man es macht, macht man es falsch. Also gerade in der Position, wenn man agile Transformation mit begleitet und eine Führungsaufgabe hat, ein wirklich starkes Learning von mir, egal wie du es machst, machst du es falsch. Und ich habe mich von dem Gedanken verabschiedet, es allen recht zu machen. Es geht nicht. Es geht nicht. Und das hat auch nichts mit Kompetenz zu tun, sondern eben, weil du gerade, wie du gerade gesagt hast, Kommunikation ist nicht steuerbar. Wir sind alle nur Menschen, wir sind alle fehlbar. Und ganz egal, wie du dich entscheidest, wird immer jemand geben, der dagegen wettert. Immer.
Ja. Und also man zweifelt ein bisschen an sich selber, ne? Dann denkt man, ich spreche jetzt Chinesisch oder was? Ich habe es dreimal gesagt, ne? In Worten, mehrfach. Und dann erklärst du wochenlang immer dasselbe nochmal. Denkst du, das kann jetzt nicht sein, ja. Und natürlich in dem Remote-Zeitalter ist es natürlich geschuldet, dass man mal was nicht mitkriegt aus technischen Gründen, mal was mal abgelenkt, na, dann hat man es nicht mitbekommen oder so. Also von 100 Leuten sind da mal, lass mich raten, 10 dabei, die es nicht mitbekommen, ja. Also, that's it.
Ja, genau. Und ein weiteres Learning, was mir sehr, sehr aufgefallen ist, das ist, glaube ich, auch kaum zu vermeiden, aber es ist einfach wichtig zu wissen. Wir jetzt als Agile Coaches, Organisationsentwickler, wir beschäftigen uns sehr viel mit diesen Themen. Ne? Wir sind Experten in diesem Bereich, deshalb werden wir auch gekauft oder eingekauft. Die Gefahr ist aber sehr, sehr groß, dass man eben das Wissen auch von anderen dann überschätzt. Und es ist auch überhaupt nicht despektierlich gemeint, sondern es ist ja, liegt ja in der Natur der Sache. Das sind ja Experten für andere Bereiche, von denen ich keine Ahnung habe. Aber in diese Falle zu tappen, dass man halt der Experte ist und dass ich einfach voraussetzen kann, dass gewisse Sachen, die für mich selbstverständlich sind, für andere nicht selbstverständlich sind, das hat für eine Menge Unruhe gesorgt schon an der einen oder anderen Stelle oder hat mich einfach eine Menge Zeit gekostet. Ja, ja. Weil ich muss für viel mehr Standard sorgen und auf viel niedrigem Niveau sozusagen anfangen, was für mich eigentlich irgendwie selbstverständlich ist.
Ja, und die Falle an der Stelle ist das, dass dieses Agilität und New Work und Zip und Zap, ne, das ist natürlich Mode, ne? Da schmückt sich jeder damit, ne? Also die Führungskräfte, so, ja, wir sind agil, ne? Ja. Also, keine Ahnung, wenn du in irgendwelche Bewerbungsgespräche dann reingehst und fragst ja, wie agil arbeitet ihr, da wirst du ja, sag ich mal, nur Bestes hören, ja, was die Agilität da alles für Wunderwerke vollbringt. Und das gehört, sag ich mal, zu diesem Spiel ein bisschen dazu, dass man sich damit schmückt, ja. Und es würde wenig oder viele Führungskräfte können gar nicht zugeben, dass sie da keine Ahnung haben, ne? Weil das müssen sie ja wissen. Ne? Und deshalb ist es so eine Falle, weil jeder so tut, als ob. Ja? Und ja, klar, logisch, agil, ja, wissen wir alles, ne? Wir machen es so, aber so ein bisschen anders. Ja? Und dann schaust du genau hin und sagst, okay, die haben keine Ahnung, ja? Haben den Kern nicht verstanden. Und da darf man einfach mit einer gewissen Demut rangehen, sich nicht täuschen lassen. Und die gefährlichsten Firmen, wo man reingeht, wo alles schon agil umgestellt ist, ne? Also die Meetings heißen alle so und Zip und Zap, dann die sind am gefährlichsten, weil da muss man ganz, ganz genau hinschauen, ist das jetzt echt wirklich ein Daily, was die machen, oder ist das nur ein Status-Meeting?
Ja. Und damit einhergehend auch, das ist, glaube ich, auch das, was du gerade schon angesprochen hast, auf der anderen Seite, eben weil wir die Experten sind, ist es wichtig, dass wir uns nicht von unserem Gefühl täuschen lassen. Das hängt auch mit meinem zum Beispiel, bei mir persönlich, mit meinem Harmoniebedürfnis zusammen, dass ich mich dann von der sozialen Gruppe irgendwie ablenken lasse oder mich von meiner Meinung abbringen lasse, weil es halt nicht anschlussfähig ist. Aber wenn ich der Meinung bin, dass es das Richtige ist, weil ich der Experte bin, dann sollte ich das durchsetzen, weil dafür bin ich der Experte. Und da wird auch nicht drüber diskutiert, sondern entscheide ich, so und so wird es gemacht und so ist es. Genau, also da kann ich an die eigene Persönlichkeit appellieren. Ich bin eben sehr harmoniebedürftig und da habe ich mich oft erwischen lassen, dass ich mich habe umstimmen lassen, obwohl ich anderer Meinung war. Um den Konflikt aus dem Weg zu gehen, das ist nicht gut.
Ja, Konfliktvermeidung immer blöd, ja. Also in der Rolle muss man das ablegen ein bisschen, seine natürliche menschliche Fähigkeit, ja. Und jeder hat da seine eigene Baustelle, ne? Also bei mir ist es vielleicht, ich bin zu pragmatisch, ne? Ich sage mal, ja, jetzt komm, lass sie jetzt machen, Hauptsache sie machen es. Wenn sie es halt nicht präzise genauso machen und die Wirkung sich da nicht einstellt, weil sie es unpräzise machen, dann machen wir das bitte nicht. Ja? Und da muss man auch alle Pragmatismus beiseite legen und das einfach präzise sagen, so ist es gedacht, nochmal erklären und genauso machen wir das jetzt 14 Tage.
Ja.
Das ist entscheidend. Das ist entscheidend für den Erfolg. Ne? Also du bist ja der Könner. Ne? Du hast das Gefühl. Ja? Und du musst es dann auch durchsetzen. So machen wir es.
Ja. So, und dann haben wir noch zwei Punkte, die ich auch noch sehr cool finde. Ich würde jetzt heute zum Beispiel immer sagen, wenn ein Wechsel, eine Transformation tatsächlich ansteht mit Umstrukturierung und, dann finde ich, ist diese Bierdeckel-Heuristik total gut. Oder der sehr werten Test. Die neue Struktur muss so einfach sein, dass es jeder nachts um 3 Uhr kurz in 2 Minuten auf dem Bierdeckel aufzeichnen kann. Wenn nicht, ist es zu kompliziert, weil jedem muss diese Story klar sein, wieso, weshalb, warum und wie wir jetzt gerade aufgestellt sind, warum wir gerade so aufgestellt sind. Und es muss einfach erklärbar sein, sonst macht es keinen Sinn. Sonst verkünstelt man sich in zu vielen komischen Strukturen.
Ja, und dafür sind so Hüttenenden, Wochenenden, Workshops gut, weil da kann man nämlich um 3 die Leute aufwecken und dann testen wir das natürlich. Ne?
Nein, genau, das und es wird genug nicht. Bier getrunken.
Ja, genau. Aber dafür braucht es, dass man das wirklich simpel formulieren kann, und es braucht dann immer so ein paar so Claims und so grundsätzliche Sätze, die Leute erzählen können, wenn sie ihren Chef im Aufzug treffen und sagen, ja, was macht ihr denn da? Da muss das in 3 Sätzen sitzen. Was quasi der Kerngedanke von diesem Unternehmung ist, die ihr gerade betreibt.
Ja, perfekt. So, und ein letztes Learning, Martin, das habe ich von dir gelernt, situatives Feedback.
Ja, richtig. Die Chance, mit einer Führungskraft zu sprechen, nach dem Meeting, nimmt die wahr. Am Anfang kann man das eher so zufällig einschleifen, so nach dem Motto, du hast da kurz 5 Minuten noch, wir müssen uns kurz noch unterhalten. Und dann reflektiert ja der Person so ein bisschen, wie das Meeting war, was die Wirkung war, wo hat sie gesteuert, wo hat sie geführt, und reflektiert dieses Meeting in die Wirkung, die diese Führungskraft hatte. Ja, das sind wichtige Bausteine, die ihr da habt. Und mit der Zeit kann man das ein bisschen ausweiten. Ne? Da kann man einfach eine Viertelstunde sich einen Blocker nach jedem Meeting reinsetzen und das mal einfach ein paar Wochen machen. Und mal abgesehen davon, dass ihr da eine hohe soziale Dichte mit dieser Führungskraft hinkriegt, ist dann natürlich einfach in der Praxis das Lernen einfach am effizientesten und effektivsten.
Ne? Ja, es ist halt noch direkt in der Erinnerung. Ne? Und wenn ich direkt im Anschluss situativ darauf eingehen kann, sind die Lerneffekte viel, viel größer. Ja. Die Kunst ist es nur, am Anfang diese Zeit zu kriegen, und wenn es nur 3 Minuten sind. Aber wenn dann beide Seiten merken, wie wirksam das ist, dass sich es dann hoffentlich ausdehnt. Und dann ist wahrscheinlich im Bestfall auch nach 8 Wochen schon wieder gut, weil dann haben sie es geschnallt.
Ja, genau. Also mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Also man fängt halt klein an und dann, wie du sagst, ne, sobald der Nutzen klar ist, ja, sagen wir, das müssen wir jetzt öfters machen. Ja? Also da brauchst du gar nicht sagen, das wird kommen. Ne? Also von der Person selber. Da müsst ihr gar nichts tun da mehr. Ne? Das ist quasi Autopilot.
Ja. Alles klar. Mensch, Martin, heute mal eine längere Folge, aber ich glaube, da war viel, viel, viel Mehrwert drin. Wir sind jetzt auch auf unsere Learnings eingegangen. Kurz zusammengefasst, also es braucht einfach Zeit, um solche Prozessmusterwechsel hinzubekommen. Ja, macht es transparent, dass es einfach viel, viel Zeit braucht. Fallt nicht in die Falle, dass ihr der Experte seid und werdet sozusagen nicht blind gegenüber eurem eigenen Wissen, sondern holt euch da eine Supervision. Auf der anderen Seite, wenn ihr die Experten seid, hört auf euer Gefühl und lasst euch davon nicht abbringen. Und das Wichtigste war jetzt eben noch situatives Feedback direkt im Anschluss mit euren Führungskräften. Und wenn ihr eine Umstrukturierung macht, probiert so einfach wie möglich zu halten, dass ihr eine gemeinsame Story habt. Also passt es auf den Bierdeckel, habt ihr gemeinsame Sätze, ist allen klar, wieso, weshalb, warum. Dann würde uns natürlich interessieren, was habt ihr gelernt bei eurer Transformation? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Lasst uns gerne wissen, schreibt uns eine E-Mail oder schreibt uns auf LinkedIn an. Wir freuen uns auf eure Kommentare und sonst freuen wir uns natürlich auch über positive Bewertungen auf Spotify und auf allen gängigen Plattformen. Und dann viel Spaß beim Beobachten und alles Gute für die Woche.
Bis denn.
Ciao. Das war der Podcast Wir müssen reden. Wenn du Fragen oder Feedback hast, melde dich gerne bei uns. Du erreichst uns auf LinkedIn über unsere Webseite wir-müssen-reden.net oder einfach per Mail an podcast@wir-müssen-reden.net.